Halleluja. Ja, give thanks heißt, gebt ihm Dank. Und ich möchte euch danken, ich möchte aber vor allen Dingen auch ihm danken für die Gnade, die wir erleben durften in den letzten 10 Jahren unterwegs in Afrika. Ich bin seit 44 Jahren im Dienst unterwegs, aber schwerpunktmäßig die letzten 30 Jahre und 10 Jahre mit dem Dienst Calling Ministry, und da ist der Schwerpunkt auf Nordafrika. Das war vor 10 Tagen etwa, waren wir noch in Tunesien, davor waren wir in Ägypten und bereiten jetzt eine Evangelisation Lehreinheiten für Marokko gerade vor. Letzten Sonntag waren wir noch in Brüssel, dann Antwerpen. Morgen werden wir in Amsterdam sein und dann geht es ein paar Tage zurück zu den Vorbereitungen für die nächsten Einsätze. So, das ganz kurz zu unserem Dienst. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, denn ich bin hier nicht, um meinen Dienst vorzustellen, sondern um das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir alle hier sind. Wir wollen eine Begegnung mit dem Lebendigen, mit dem Auferstandenen Jesus Christus. Amen. Denn was nützt es, wenn wir dem schönsten Redner zuhören und wir gehen heim und haben eine tolle Rede gehört, aber haben nicht ein persönliches Erlebnis mit Jesus Christus gehabt? Und ich glaube, jeder Gottesdienst sollte solch eine Begegnung mit Jesus Christus sein. Wir brauchen diese Begegnungen, und ich habe mich mal eingebunden in das Thema, das ja die letzten Wochen hier in dieser Gemeinde diese Gemeinde überschreibt: segnen, segne, segne, segne. Wir wollen segnen, wir wollen anderen Menschen ein Segen sein, aber wir wollen auch selber einen Segen empfangen. Und darum habe ich mal hier das aufgeschrieben, damit wir das nicht vergessen, vielleicht auch ein bisschen rekapitulieren, was so die letzten Wochen in dieser Gemeinde vor sich ging. Und ich möchte nicht nur die Gemeinde hier mit reinnehmen, ich möchte auch allen am Livestream, die heute Vormittag, Nachmittag, Abend oder vielleicht in einem Jahr diesen Gottesdienst mal anschauen. Und ich bin hier am letzten Punkt heute mit diesem Thema dran. Und das heißt, wir erzähle deine Geschichte. Tell your story. Erzähle deine Geschichte. Und wenn ich jetzt das Mikrofon rumreichen würde und würde sagen, erzähl mal deine Geschichte, ich möchte behaupten, nicht die Hälfte der Gemeinde, das behaupte ich einfach mal, weiß die Geschichte von der anderen Hälfte der Gemeinde. Und wenn ich dann mal mit Menschen ins Gespräch komme, dann bin ich überrascht, erstaunt, und meistens haut's mich fast um, Geschichten zu hören, die Menschen mit Jesus Christus erlebt haben. Und es ist fast schade, dass diese Geschichten oft so vergraben sind wie ein Schatz irgendwo. Man hat es erlebt vor vielleicht einem Jahr, vor 10 Jahren, vor 30 Jahren, ein Erlebnis mit Jesus Christus gehabt. Und ich behaupte, hier sind viele Menschen, die hatten ein wunderbares Erlebnis bei ihrer Bekehrung. Und viele andere wissen nichts davon. Und für mich ist es ein Schatz, wie die Bibel sagt, den man begrabt und der darin keine Frucht bringen kann. Und ich möchte euch heute an diesem Gottesdienst gleich am Anfang mal motivieren, auffordern, diese Schätze weiterzugeben an eine andere, an eine nächste Generation, aber auch an Menschen in eurem Umfeld. Denn ich glaube, nichts ist so ansprechend wie das persönliche Zeugnis. Und ich komme da gleich auch nochmal drauf zurück. Ich möchte diesen Morgen beginnen mit meiner eigenen Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber es geht ja darum, erzähle deine Geschichte. Und ich möchte es in ein paar kurzen Sätzen tun. Ich war in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen in Süddeutschland. Meine Frau sagt zwar, ich spreche kein Schwäbisch, aber für euch mag das so klingen, dass man das Schwäbisch durchhört. Stimmt das? Ja. Siehst du, jemand, der mich unterstützt. Also, Inge, ich spreche Schwäbisch. Sie behauptet immer, ich kann kein Schwäbisch, weil sie echter Schwabe ist und wir sind sogenannte Reingeschmeckte. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, und vielleicht ist der eine oder andere junge Mensch heute hier oder schaut es am Livestream, dem es ähnlich geht. Man wird mitgenommen, man wird mitgezogen, halb zog sie ihn, halb sank er hin und so weiter. Und irgendwann mit 15 Jahren, da hatte ich sag's mal ganz plump, wie es war, die Nase voll. Weil ich wollte zwar ab und zu mitgehen, es war schön, aber ich wollte auch das tun, was meine Freunde taten, nämlich rauchen, trinken, tanzen und all das das Ding, alle Dinge, die die Welt zu bieten hatte. Und dann war man unterwegs in Diskos und kam in Gottesdienst und irgendwo waren da Welten, die in einem kämpften. Und es war ein Evangelisationsgottesdienst. Und an diesem evangelistischen Gottesdienst hat der Evangelist gepredigt, eine klare Botschaft. Und am Ende der Botschaft sagt er, und wer heute eine Entscheidung treffen will, der kommt nach vorne. Und ich war der Erste, der nach vorne kam. Meine Eltern saßen vorne in der ersten Reihe. Mein Vater war Ältester in der Gemeinde. Und ich streckte die Hand aus zu dem Prediger und habe gesagt, ich habe mich entschieden. Er hat sich gefreut. Er hat gestrahlt. Er hat gesagt, das ist ja toll. Ich habe gesagt, ja, meine Entscheidung ist, ich werde es ganz bleiben lassen. Da fiel ihm das Gesicht förmlich runter. Meine Eltern saßen dort, begannen zu weinen. Ich bin rausgegangen und bin von der Gemeinde weggegangen. Ich bin dann ins Ausland gegangen und bin in eine echte Teufelsspirale geraten mit allen möglichen Dingen. Ich möchte kurz die Geschichte nur ganz kurz machen. Und ich wurde dort hineingezogen in einen Sog voll Sünde, voll anderen Dingen, wo das Alte Testament einen gesteinigt hätte. Ich bin dann mit 21 war ich in Deutschland zurückgekommen, immer wieder, und wurde eingeladen in eine Jugendveranstaltung. Ich habe gesagt, nein, da will ich nicht hin, ich habe keine Lust. Und da war ein junger Mann, der sich bekehrt hatte, lebt heute in Australien, Jan Werner. Und er war auch in der Gang gewesen, hatte sich bekehrt. Und er kam jedes Mal und klopfte an meine Tür und sagt, komm zu dem Gottesdienst. Ich habe gesagt, nein, da will ich nicht hin, ich will damit nichts zu tun haben. Aber innerlich war mein Leben zu Ende. Ich hatte keine Hoffnung mehr, ich wollte mir mein Leben nehmen. Es war nichts, was mich mehr halten konnte. Ich war gebunden, ich war süchtig. Und immer wieder Montagabend kam er und klopfte an meine Tür. Und ich sagte, Jan, wenn du noch einmal kommst, dann schlage ich dich zusammen. Und er sagt, okay, dann komme ich nächsten Montag wieder. Und ich habe gesagt, wie kann jemand so verrückt sein, zu wissen, dass ich ihn zusammenschlage? Und er sagt, ich komme wieder. Er war ein Kopf größer, aber ich war Schläger. Und so sagt er, okay, dann komme ich wieder. Und ich habe gesagt, okay, Jan, lass uns hier mal einen Deal machen. Lass uns hier mal Deal, I don't know, was Deutsch heißt, ein Deal machen. Und ich sag, heute komme ich mit und dann lässt du mich für immer in Ruhe. Er sagt, okay, das ist ein Deal. Ich schlag ein. Ich bin mit ihm mitgegangen, was ich nicht wusste, dass 5 junge Leute nur in diesem Raum waren. Meine Frau war eine dieser Personen davon. Und ich habe mich dorthin gesetzt. Ein junges Mädchen las einen Bibelvers. Ich kenne den Vers heute nicht mehr, ich weiß nicht, was sie gelesen hat. Und dann haben sie sich alle hingekniet. Und ich kam mir ein bisschen komisch vor, ich habe mich dann auch hingekniet. Und in diesem Augenblick, als ich mich niederkniete, war es, als wenn die Gegenwart Gottes so wahrhaftig, so leibhaftig in diesen Raum hineinkam. Und ich weiß nicht, wie lange ich dort auf dem Boden lag, aber ich weiß eines. Als ich aufgestanden bin, da war mein Leben völlig verändert. Was ist geschehen in diesen Augenblicken? Ich sah mich selbst an einem Abgrund stehen, ein tiefer Abgrund. Und an diesem Abgrund, wo ich stand, da war es, als wenn mich Finsternismächte hinunterstoßen wollten. Und ich wusste, das ist mein Ende, jetzt hört's auf. Und in diesem selben Augenblick sah ich auf der anderen Seite ein Kreuz aufgerichtet. Und von diesem Kreuz sah ich die Hand Jesu ausgestreckt zu mir. Und ich hörte die Stimme Jesu, Siegfried, greif ein, dies ist deine letzte Chance. Als ich aufgestanden bin, war ich frei von Sünde, ich war befreit von allen Gebundenheiten und ich war erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das hat mein Leben verändert vor 44 Jahren und das hat bis heute gehalten. Und das ist wunderbar. Viele werden sagen, ja, das ist ja toll, was du damals erlebt hast. Aber ich möchte hier heute Morgen mal ein Stück weitergehen, wie nur die Geschichte, die irgendwann mal geschehen ist. Ich möchte euch mit hineinnehmen in euer eigenes Leben, wie wichtig es ist, immer wieder selber Geschichten mit Jesus zu erleben, die frisch sind. Nicht nur irgendwo im Krieg mal gewesen zu sein, sondern immer wieder Jesus Christus neu zu erleben, damit wir neu bezeugen können. Und ich möchte hier einen Bibelvers oder einige Verse mit euch mal teilen aus Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Und da heißt es, Matthäus 28, 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht zu Jüngern alle Nationen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und jetzt kommt's. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin bei euch alle Tage, also nicht nur am Tag der Bekehrung, sondern ich werde das nochmal wiederholen am Schluss. Er ist bei uns alle Tage, auch hier heute. Er war gestern bei dir, er ist hier heute, er wird morgen bei dir sein, egal in welcher Situation du bist, egal wo du dich befindest. Aber lasst mich mal anfangen hier mit einem Satz, den wir hier gelesen haben, da heißt es: Und einige zweifelten. Ich hatte vor meiner Bekehrung gezweifelt. Ich habe an mir gezweifelt, ich habe an den Menschen gezweifelt, ich habe an Gott gezweifelt. Ich war verzweifelt. Da war nichts mehr, was mir Hoffnung geben konnte. Und meine Frage ist heute an dich, vielleicht bist du da in einer Situation, sei es aufgrund der Pandemie, sei es aufgrund Arbeitslosigkeit, Familie, Krankheit, wo du in eine Situation hineinkamst, wo du am Verzweifeln bist. Wo Zweifel hineingekommen sind, Zweifel sich breit gemacht haben und Zweifel sind wie Samen, der sich ins Herz hineinlegt. Und wenn wir erlauben, dass der Zweifel dort Wurzeln fasst, geht er auf. Und die Zweifel, die aufgehen, werden dich zum Verzweifeln bringen. Sie werden dir die Hoffnung rauben, denn Zweifel ist wie einem Feuer der Sauerstoff entzogen wird. Und dann geht das Feuer aus, wenn kein Sauerstoff mehr da ist. Und so entzieht der Zweifel dem Glauben quasi den Sauerstoff. Und vielleicht bist du hier heute Morgen in einer ähnlichen Situation. Und ich möchte das mal ganz kurz rekapitulieren. Die Jünger, sie waren hier völlig erstaunt. Und ich habe mich gefragt, warum sind sie eigentlich so erstaunt? Denn als Jesus sie auf den Berg gerufen hat, da waren sie ja schon einige Tage nach der Auferstehung. Sie waren ja Jesus schon vorher begegnet. Wir erinnern uns an Petrus, als er ihm begegnet ist, als Jesus in den Raum kam, wo sich alle versteckt hatten. Die Maria, sie war zum Grab gegangen. Sie hatte Jesus am Anfang nicht gleich erkannt. Aber dann gab er sich zu erkennen. Und sie traf ihn persönlich. So, sie hatten ihn schon gesehen. Und trotzdem steht hier, und sie waren erstaunt, sie waren voller Zweifel, einige waren voller Zweifel. Und es war ja nicht nur die Maria, nicht nur der Petrus. Es heißt in seinem Wort hier, wenn wir das mal lesen im 1. Korinther, da heißt es, er war dem Thomas, er war dem Jakobus und er war mehr als 500 Menschen gleichzeitig begegnet vor der Himmelfahrt. 500 Menschen hatten ihn gesehen. So, es ist kein Märchen, es ist eine historische Begebenheit. Jesus hat nicht nur gelebt, er ist nicht nur gestorben, er wurde nicht nur begraben, sondern er ist auferstanden. So viele Menschen haben ihn gesehen und es bezeugt. Und dennoch, die eigenen Jünger, die 3,5 Jahre mit ihm umhermarschiert sind, oder 3 Jahre, etwas mehr, manche weniger, die haben gezweifelt hier an seiner Erscheinung. Und er tritt in ihr Leben hinein. 3 Jahre mit ihm gegangen, haben sie erlebt, wie er gelebt hat, wie er gelehrt hat. Und als er gesprochen hat über sein Leben, über seine Zukunft, da hatten sich in ihnen Träume gebildet. Da waren Illusionen da. Was werden wir hier alles tun? Und als Jesus starb, da starben auch all diese Träume. Und sie waren hoffnungslos. Und dann plötzlich begegnet Jesus ihnen. Und eigentlich hätten sie jetzt aufwachen müssen und sehen, das ist alles wahr, was er gesagt hat. Das ist wahr. Sie haben es nicht nur gehört, sie haben es nicht nur gesehen, sie haben es persönlich erlebt. Jesus Christus stand auf von den Toten. Und damit bewies er, dass er den Tod überwunden hat. Denn vor ihm ist niemand auf dieser Erde aus eigener Kraft von den Toten auferstanden. Wenn wir die Geschichten lesen im Wort Gottes im Alten Testament, da waren immer Menschen involviert, der Prophet war involviert und so weiter, wie die Kinder vom Tod auferweckt wurden. Selbst zur Zeit Jesus, wissen wir, Lazarus, es war Jesus, der ihn auferweckt. Es waren immer irgendwelche Menschen involviert. Aber Jesus selbst wurde nicht von Menschen auferweckt, sondern er stand aus eigener Kraft auf. Warum? Weil der Vater ihm seine Kraft gegeben hat. Er ging, heißt es, in die untersten Örter. In die untersten Örter, so er überwand nicht nur den Tod, sondern er überwand auch die Hölle und er hat die Schlüssel der Hölle in seiner Hand. Er ist der Sieger. Wir haben es vorhin gesungen, dass er der Sieger ist. Ich habe mich gefreut über das Lobpreisteam und eigentlich sollte man da jauchzen und aufstehen und hüpfen und tanzen. Wir waren letzten Sonntag in einem afrikanischen Gottesdienst in Antwerpen. Da hätte ich euch mal gern mit hineingenommen. Also eine kleine Ecke anders als in einem deutschen Gottesdienst. Da saß keiner auf dem Stuhl. Da sind alle auf irgendwo rumgehopft und getanzt vor lauter Freude über das, was Jesus getan hat. Wenn wir uns einmal bewusst machen, was es bedeutet, dass Jesus nicht nur historisch eine Figur ist, die gelebt hat, sondern dass Jesus der Sohn Gottes ist, der auf dem Thron sitzt und der sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel. Toll. Im Himmel, wenn wir mal in den Himmel kommen, ist es ja schön, dass er alle Macht hat. Aber lass mich dir heute Morgen mal ein bisschen von der Begeisterung ins Herz hineingeben. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und? Wow, wir wissen's. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, auch in der oberen Empore. Alle Macht ist ihm gegeben, das heißt, vor was oder vor wem fürchten wir uns eigentlich, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen? Wenn wir sagen, Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben, komm du in mein Leben, übernimm du mein Leben, dann hat er alle Macht über mein Leben. Er hat den Schlüssel über Hölle, über Tod und über Teufel. Er hat den Schlüssel, er hat die Macht über alle Krankheit, über alle Arbeitslosigkeit, über alle Sorgen. Auch von morgen. Manchmal denken wir nur an die Sorgen, die gestern waren. Er hat die Sorgen auch von morgen in seiner Hand. So, warum sorgen wir uns? Warum bekümmern wir uns? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es zu unserem heutigen Thema kommt. Wir sollen ein Zeugnis sein, wir sollen ein Zeugnis haben. Und mir sagte mal jemand, ja weißt du, ich wohne jetzt schon ein halbes Jahr hier in dieser Siedlung und ich habe jetzt mal angefangen mit meinem Nachbarn zu reden, aber der wollte nichts hören. Dann habe ich gesagt, weißt du, dass dein Leben schon ein halbes Jahr lang gepredigt hat, mehr als die Worte, die du jetzt sprichst. Unser Leben ist bereits ein Zeugnis in der Arbeit mit unseren Nachbarn, wo auch immer wir sind, ist uns das bewusst. Und ich wünschte, das wird wahr, was ich schon manchmal jetzt die letzten Wochen gesehen habe, wenn Menschen, bei uns in Amerika zumindest, in der Pandemie eine Maske getragen haben und dann statt darauf, behind this face mask is a smile, hinter dieser Maske ist ein Lächeln. Und dann wünschte ich mir, dass wir Christen die Maske wegmachen und dann, dass dann wirklich ein Lächeln da wäre. Denn was sehen die Menschen, wenn sie uns anschauen? Sehen Sie nur eine mürrische Person voller Griesgram, voller Sorgen, die selber mit sich nichts fertig wird? Oder sehen Sie in uns Menschen, wo die Hoffnung Jesu Christi sich widerspiegelt? Sehen Sie in uns jemand, der auch durch Schwierigkeiten, die wir alle haben, und ich sage nicht, dass wer mit Christus geht, ist alles eitel Sonnenschein, wir fliegen nur noch über Cloud Number 9, so auf Wolke Nummer 9, sondern wir leben in dieser Welt, wir sind herausgefordert, wir stehen im Alltag mit beiden Beinen, wie jemand mal sagte, die Beine auf der Erde, aber das Herz im Himmel. Haben wir das wirklich? Sehen die Menschen einen Unterschied? Und wenn ich hier heute Morgen stehe, ich habe meine Frau und meine Tochter da, dann können sie bezeugen, dass das in meinem Leben nicht immer so ist. Aber wir streben danach, wie Paulus sagt, wir strecken uns danach aus, immer mehr, dass wenn Menschen uns sehen, sehen sie wirklich einen Unterschied zwischen uns und Menschen, die ohne Christus leben. Ich glaube, das ist der erste Punkt, den ich hier mal deutlich machen möchte, wo wir ein Zeugnis sind. Unser eigenes Leben ist bereits ein Zeugnis. Er sitzt auf dem Thron und er hat die Macht und nichts und niemand kann ihm diese Macht nehmen. Und jetzt sehen wir Jesus auf dem Thron und wir sagen, es ist ja wunderbar, dass dir alle Macht gegeben ist, aber was mache ich hier jetzt? Und ich möchte hier an einen sehr wichtigen Punkt kommen und ich bin sicher, ihr habt zumindest ihr in die Gemeinde hier geht, vielleicht auch du am Bildschirm, das schon oft gehört. Wir kommen gerade eine Woche aus Pfingsten. Aus Pfingsten. Und Pfingsten ist der Tag, an dem der Heilige Geist vor 2000 Jahren etwa fiel auf die 120, die dort im oberen Saal war. Ist ja toll, was dort geschehen ist. Aber was hat es mit uns hier heute zu tun? Ich glaube, dass Pfingsten ein einmaliges Erlebnis damals war, das sich immer wieder und immer wieder im Leben von Einzelnen wiederholen kann. Und soll und muss. Bis heute darf jeder einzelne Mensch dieses Pfingsten erleben. Warum? Wozu ist es denn da? Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und er sitzt da auf dem Thron, dann ist es irgendwo für uns weit weg. Aber er sagt, ich werde euch einen Tröster senden. Ich werde den Heiligen Geist senden. Wenn er auf euch gekommen ist, dann werdet ihr die Kraft Gottes erleben. Apostelgeschichte 1,8, wir alle kennen das. Aber ihr werdet Kraft. Ich möchte jedem Einzelnen heute Morgen zusprechen. Aber du wirst Kraft. Aber du wirst Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf dich kommt. Und jetzt kommt's. Wozu denn? Damit wir seine Zeugen sind. Und Zeuge zu sein, ist etwas ganz Wichtiges. Ich weiß nicht, wer schon mal in einen Unfall verwickelt war in irgendeiner Form. Und dann wirst du als Zeuge benannt. Und jetzt kommst du vor Gericht und du wirst gefragt, was hast du denn gesehen? Was hast du denn erlebt? Ja, ich habe von meinem Freund gehört, sagt der Richter, halt, kannst wieder nach Hause gehen. Ja, warum? Ich habe das gehört, nicht was du gehört hast. Was hast du erlebt? Was hast du gesehen? Was hast du gespürt? Was hast du erlebt? Ja, mein Auto ist kaputt, ich bin da, der ist mir in die Seite reingefahren. Ich habe das erlebt. Das ist, was der Zeuge sagt, nicht mehr und nicht weniger. Und hier meine Frage, wir haben oft Angst, wenn es darum geht, Zeuge zu sein. Und wir hören dann, wir sollen evangelisieren. Dann denken wir, Bonke und so weiter, Billy Graham, Großevangelisation. Das ist alles schön, ist alles wichtig. Ich bin Evangelist, aber mein persönliches Leben, meine Erfahrung mit Christus ist das, was meinen Nächsten mehr interessiert als das, was irgendwo in Afrika oder in Indien oder sonst irgendwo geschehen ist und geschieht. Hier lesen wir in Römer 1,16, da heißt es, denn ich, nicht irgendjemand anders, nicht der Pastor, sondern ich schäme mich des Evangeliums. Stimmt das? Oh, da fehlt noch ein Wort. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wie kann man sowas sagen? Ich schäme mich nicht. Und ich frage mich manchmal, was steckt hinter diesem kleinen Wörtchen nicht, das so wichtig ist. Denn ich sehe, dass viele Menschen sich tatsächlich schämen, das Evangelium weiterzugeben. Ich kann heute nicht auf die Ursachen eingehen, das würde zu weit führen. Aber hier heißt es dann weiter, denn es ist eine Kraft Gottes, das Evangelium, nämlich die gute Botschaft. Und wenn wir das lesen und lesen Evangelium, dann denken wir, ja, wir müssen Prediger, Verkündiger, Evangelist sein, um das Evangelium weiterzugeben. Nein, Evangelium ist nur ein anderes Wort für gute Botschaft. Und hier meine Frage, was hast du, was habe ich an guter Botschaft an die Menschen weiterzugeben? Ist da irgendetwas in deinem Leben, was du erlebt hast, was du erfahren hast, persönlich als Zeugnis anderen Menschen weitergeben kannst? Und dann heißt es hier, die Seligmacht, die Glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Das heißt, allen Menschen ohne Klassifizierung, ohne irgendwelche Unterschiede. Jedem einzelnen Menschen sollen wir bereit sein, die gute Botschaft, die wir erlebt haben, weiterzugeben. Und zwar in Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Und manchmal höre ich dann Menschen, wenn sie sagen, ja, ich möchte auch nach Afrika, ist ja toll. Und Keith Green, ein alter Musiker, sagte einmal, so viele Menschen wollen über den Ozean, aber so wenig sind bereit, die Straße zu überqueren. Wir sind bereit, nach Afrika mal mitzugehen, aber sind wir bereit, die Straße zu überqueren, um zu unserem Nächsten, zu unserem Nachbarn, zu unseren Freunden, Arbeitskollegen zu gehen, um einfach ein Zeugnis von dem weiterzugeben, was wir erlebt haben. Ältere Menschen haben dann oft die Schwierigkeit, die sagen, ja, weißt du, die leben jetzt schon so lange hier, wo soll ich da anfangen? Irgendwo hat man die Angst, jetzt hat man 20 Jahre hier gelebt. Sie wissen zwar, dass wir in eine Kirche gehen, aber Sie haben noch nie dein persönliches Zeugnis gehört. Und ich möchte hier ganz persönlich mal einige Dinge ansprechen. Philippus, nicht der Apostel oder nicht der Jünger, sondern einer, der zu Tische diente. Er ging nach Samaria, um dort die gute Botschaft weiterzugeben. Und plötzlich erlebte er eine Massenbekehrung. Und dann kommt die Geschichte, ihr kennt sie mit Sicherheit, wo der Engel kam und sagt, mach dich auf, geh nach Süden, geh auf die Straße, dort wirst du ein Erlebnis haben. Ja, aber warum soll ich jetzt hier weg? Im Gottesdienst ist doch so toll, ist ja so schön. Nein, geh mal einfach und folg dem Ruf Jesu. Du wirst jemanden begegnen. Und die Geschichte kurz zu machen, er begegnete dort einem einzelnen Menschen, keine Großveranstaltung, einem einzelnen Mann. Einem einzelnen Menschen. Und wir denken oft, naja gut, jetzt habe ich jemand die Geschichte erzählt und was ist dabei schon groß rausgekommen? Ich habe keinen Erfolg gesehen und nichts. Dieser Philippus war bereit, einem einzelnen Menschen die gute Botschaft weiterzugeben. Was Philippus nie erlebt hat, ist, dass dadurch ganz Afrika mit dem Evangelium erreicht wurde. Wir wissen nicht, wen wir erreichen und was wir für Auswirkungen haben können durch die ganz einfache Weitergabe unseres persönlichen Zeugnisses, unseres Erlebnisses. Das persönliche Zeugnis, ich habe mir hier mal aufgeschrieben, ist die zwangloseste und persönlichste Form der Verkündigung des Wortes Gottes. Das persönliche Zeugnis bedingt einige Dinge, hier ganz schnell, einige ganz wichtige Punkte. Das erste, ich muss Gott selbst erlebt haben. Wenn ich ihn nicht erlebt habe, was soll ich dann weitergeben? Wenn ich kein Unfallbeteiligter war, kann ich auch nichts über diesen Unfall weitergeben. Wir brauchen das persönliche Erlebnis. Das zweite ist, ich sagte es vorhin, es ist schön, wenn wir vor einem Jahr, 10 Jahren, vielleicht 50 Jahren Jesus Christus erlebt haben. Das ist toll. Und wir davon erzählen können, was damals geschehen ist. Aber für mich ist eins wichtig, dass wir eine ständige Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott haben und leben, damit wir immer wieder neue Erlebnisse und frische Erlebnisse mit ihm haben. Sind wir mal ganz ehrlich, was würdest du lieber? Würdest du an einen Tümpel gehen und dort Wasser trinken, auch wenn das mal schön war, das Wasser? Oder würdest du an eine Quelle gehen, wo ständig frisches Wasser rauskommt? Ha? Ich frage euch, ist das selbstverständlich, dass wir lieber zu einer Quelle mit frischem Wasser gehen und die Menschen, wenn sie etwas Frisches von uns hören, was wir vielleicht erst vor einem Jahr oder vor einem Monat oder einer Woche erlebt haben oder vielleicht gestern erst erlebt haben, das interessiert die Menschen doch viel mehr. Petrus, er gab sein Zeugnis von dem, was er erst Tage zuvor erlebt hat, gab er weiter. Er wusste nicht, was das für eine Auswirkung haben wird, aber er war gehorsam. Und oft, da denken wir, ja, wenn ich den Erfolg habe wie Bonke oder wenn ich den Erfolg habe wie Pastor XY oder Evangelist so und so, dann würde ich das auch machen. Wir wollen immer den Erfolg zuerst sehen, bevor wir den Gehorsam ausüben. Petrus wusste nicht, was es für Auswirkungen hat, aber er gab sein Zeugnis weiter und wir lesen hier, dass 3000 Menschen in einer einzigen Veranstaltung zum Glauben gekommen sind. 3000 Menschen, stell dir mal das vor, weil ein einfacher Fischer sein Zeugnis weitergegeben hat. Wir lesen es von Paulus vor Agrippa. Als er sein Zeugnis weitergegeben hat und Agrippa sagt selber, er hätte sich beinahe bekehrt. Und jetzt kommt meine Frage, Paulus, dieser Mann Gottes, wenn er auftrat, da müssen sich doch alle Menschen bekehren. Nein, Agrippa hat sich nicht bekehrt. Er sagt, du hättest mich beinahe überredet. Aber Paulus war nicht verantwortlich für das Ergebnis, aber er ist verantwortlich für den Gehorsam. Und hier kommt meine Frage, sind wir bereit, einfach gehorsam zu sein, indem, dass wir unser Zeugnis, unser Erleben mit Jesus Christus weitergeben. Ich möchte hier noch ein Beispiel weitergeben, das ich auch in den Schulungen, in den Seminaren immer wieder erzähle, weil es für mich mit das eindrücklichste Beispiel ist. Hier ist ein Mann zur Zeit Jesu, er ist blind und die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie wollen Jesus eine Falle stellen. Und dann kommt Jesus und heilt diesen blinden Mann. Dieser Blinde, auf einmal kann er sehen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie fragen ihn und sie sagen, ist Jesus ein Sünder? Erzähl uns das. Der Blinde, ich weiß gar nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, sagt er, ob Jesus ein Sünder ist. Ich habe keine Ahnung. Aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich war drogensüchtig, jetzt bin ich frei. Meine Ehe war kaputt, jetzt ist sie geheilt. Ich war voller Hoffnungslosigkeit und jetzt habe ich Hoffnung bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich wünschte, du hättest auch solch ein Zeugnis, dass du sagst, ich war und jetzt ist das geschehen. Und ich würde am liebsten das Mikrofon mal rumreichen und sagen, was war in deinem Leben? Was ist jetzt in deinem Leben? Was hat sich verändert durch Jesus Christus? Er sagt hier ganz klar, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Gelehrter, ich bin kein Schriftgelehrter. Ich weiß nicht, ob Jesus ein Sünder ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Mein Jesus hat mein Leben verändert. Er hat mein Leben verändert. Und ich bin gewiss, er hat dein Leben verändert. Und wenn er es noch nicht getan hat, dann kann es hier heute Morgen oder am Bildschirm geschehen. Jesus Christus kam, um unser Leben zu verändern. Er kam, um uns zu befreien. Nicht jeder ist drogensüchtig. Nicht jeder ist irgendwo abhängig. Aber wir alle sind Sünder, sagt Paulus. Ich möchte an dieser Stelle einmal eines ganz klar sagen. Wir können Vergebung haben für die größte und schlimmste Sünde. Aber wir brauchen Vergebung auch für die kleinste Sünde. Und wenn da nur die kleinste Sünde in deinem Leben ist, wo du denkst, na ja, das hat ja keiner gesehen, dann brauchst du Vergebung, weil Sünde dich trennt von Gott. Und heute Morgen kannst du in diese Beziehung mit Gott kommen, indem du sagst, Jesus, vergib mir, ich möchte dich neu erleben in meinem Leben. Ich brauche diese persönliche Begegnung mit dir hier und heute, damit auch ich ein neues Leben habe, damit auch ich etwas habe, was ich anderen Menschen weitergeben kann und letztendlich, damit ich einmal in Ewigkeit bei dir sein kann. Jesus Christus kam, um unser Leben zu verändern. Ich möchte noch einmal sagen, nicht das Ergebnis ist entscheidend, sondern unser Gehorsam. Und dann sagen wir manchmal, naja, ich habe jemand mal angesprochen im Laden, aber da hat sich nichts getan. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Als ich in Kanada in die Schule ging, da hatten wir Indianer, also Nationals, Shireen, sie korrigiert mich jetzt gleich, Natives, Canadian, Native, kanadische Ureinwohner sozusagen, Indianer. Sie waren bei uns in der Schulklasse und war einer dabei, ein großer, stabiler Kerl. Die gingen dann immer im Winter, gingen sie in den Norden hoch, um die Bäume zu schlagen. Und ich sagte ihm, erzähl mir, wie ihr das macht. Und er sagt, okay, heute haben sie Motorsägen und so weiter, aber früher, da hat man die Bäume mit der Axt gefällt. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch, die Älteren wahrscheinlich kennen, einen Baum fällt man mit der Axt. Und dann hat man draufgeschlagen auf die Axt und nichts ist geschehen. Und wer heute eine Eiche fällt, nimmt die Säge. Aber früher hat man die Eiche mit einer Axt gefällt. Und was ist da geschehen? Ich frage euch mal, eine große Eiche, fällt die mit dem ersten Schlag? Ganz bestimmt nicht. Sondern die Eiche, sie wird gefällt, indem einer schlägt und dann schlägt man nochmal und dann schlägt man nochmal, vielleicht 10-mal, 20-mal, ich weiß es nicht. Und dann könnte ein junger Mensch kommen und haut die Axt auf der anderen Seite ein und plötzlich fällt diese Rieseneiche und geht zu Boden. Warum? Weil jeder Schlag dazu beiträgt, dass dieser Baum gefällt wird. Und so ist es auch im Leben von Menschen. Vielleicht hast du als Kind das Wort Gottes mal gehört, aber hast nicht darauf reagiert. Vielleicht haben 1, 2, 3, 10 Leute mit dir gesprochen. Dir war das vielleicht gar nicht so bewusst im Einzelnen. Und genauso ist dein Zeugnis ganz wichtig für die Errettung und Erreichung von anderen Menschen. Du denkst, ich habe was erzählt, aber die haben sich nicht gleich bekehrt. Ich möchte eins sagen, wenn Bonke predigt, oder gepredigt hat, haben sich Hunderttausende bekehrt. Aber ich bin gewiss, dass die überwiegende Zahl der Menschen nicht das erste Mal das Evangelium gehört haben, sondern sie wurden immer wieder schon konfrontiert mit dem Evangelium. Und dann erleben wir, wie Menschen das Evangelium, dein Zeugnis hören und plötzlich bekehrt sich jemand. Aber es ist nicht deine Frucht alleine, nicht meine, sondern jeder Einzelne, der dazu beigetragen hat. Es ist der Gehorsam jedes Einzelnen, dass wir unseren Beitrag leisten. Ich möchte hier mal drei Punkte geben als Beispiele oder Ratschläge zum Schluss. Der erste, brenne für Gott. Wenn wir selber nicht mehr brennen für die Liebe Christi, wen sollen wir dann noch entzünden? Wer soll uns das abnehmen, das Zeugnis, wenn wir nicht überzeugt sind von dem, was Jesus für uns getan hat? Das zweite, sei ein Zeuge. Wir müssen nicht alle Evangelisten sein. Wir brauchen nicht im fünffältigen Dienst alle Evangelisten sein. Aber wir sind alle aufgerufen, ein lebendiges Zeugnis für Jesus Christus zu sein. Und das dritte, lebe das Wort. Lebe es aus, was du selber erlebst im Alltag. Sei ein Beispiel für andere, dass andere von dir lernen können. Wir erleben so viel, wenn wir unterwegs sind. Und nicht immer weiß man sofort, was geschieht. Ich war vor etwa 8 Jahren in einem nordafrikanischen Land, ich möchte jetzt nicht sagen wo, unterwegs und wurde eingeladen, über den Heiligen Geist zu sprechen. Die Leute, die dort waren, waren alle ex eine andere Religion, auch das möchte ich jetzt nicht sagen, sondern kamen mit einem anderen religiösen Hintergrund, hatten sich für Christus entschieden. Zum großen Teil junge Leute. Und ich habe über den Heiligen Geist gelehrt und sie wurden alle erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es war ein junges Mädchen dabei, sie wurde mitgebracht von einem Mann. Die war auf der Straße gewesen, gelebt. Sie war psychisch krank, dass die Familie sie rausgeworfen hat. Und sie wurde mitgebracht in diesen Gottesdienst, in den Hauskreis. Und an diesem Morgen hat sie, oder an diesem Tag hat sie ihr Leben Jesus Christus gegeben, hat sich bekehrt, wurde erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. 8 Jahre zurück, ich habe nichts mehr gehört, bis vor etwa 10 Tagen. Vor 10 Tagen waren wir in diesem Land, ich wurde eingeladen wieder in einen anderen Hauskreis, in eine andere Hauskirche. Der Leiter dieser Hauskirche war einer derer, die vor 8 Jahren die Geistestaufe empfangen hatten. Und das Mädchen, das damals sich bekehrt hat und befreit wurde von psychischer Krankheit und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, ist heute seine Frau und sie haben 3 wunderbare Kinder und leiten nicht nur eine Gemeinde, sondern sie haben mehrere solche Hauskirchen. Das ist, was Jesus tut. Das ist, was er tut. Nicht ich, sondern er, der Heilige Geist, hat es gewirkt an diesem Tag, an diesem Menschen. Und es hat Frucht bis in die Ewigkeit hinein. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Sei ein Zeuge. Sei ein Zeugnis mit deinem eigenen Leben, mit dem, was du bist, mit dem, was du sagst. Lass dich nicht aufhalten, auch durch deine eigenen Fehler, durch dein eigenes Versagen. Denn das ist einer der wichtigsten Punkte, dass wir ständig mit Jesus, in Jesus leben. Denn wenn wir was falsch machen, ist sofort der Teufel da und sagt, du kannst nichts mehr sagen. Also du kannst nichts mehr sagen. Denk mal, was gestern Abend war oder was vorhin war, was du zu deiner Frau gesagt hast. Und heute willst du dort ein Zeugnis sein. Das ist der Feind, der uns blockieren möchte. Und dann dürfen wir vor ihm stehen, wie wir vorhin gesungen haben. Mutig stehe ich vor dir, vor deinem Thron, reingewaschen durch sein Blut, immer wieder erneuert durch die Gnade Gottes. Und ich möchte hier abschließen mit dem Bild, was wir vom Gebetsteam gehört haben. Vielleicht läufst du an diesem Strom entlang und denkst, ich kann da nicht rein. Ja, also ich kann das nicht. So wie ich aussehe, geht das nicht. Aber heute Morgen glaube ich, dass der Geist Gottes spricht, durch dieses Bild schon und durch die Botschaft. Er will, dass du dich eintauchst in diesen Strom, reinwaschen lässt von allem, was dich anhaftet, von allem, was dich aufhalten möchte und sagst, ich brauche diese Reinigung immer wieder neu, nicht nur vor 30, 40 Jahren, sondern heute Morgen dürfen wir hier vor dir stehen. Vielleicht hast du es noch nie getan in deinem Leben und heute Morgen, ob du am Livestream bist oder hier im Gottesdienst, sagst du, ja, jetzt wird's Zeit. Jetzt wird's Zeit. Ich möchte mich reinwaschen lassen von aller Schuld, von aller Sünde. Und ich möchte mein Leben Jesus geben, dass auch ich sagen kann, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und über mein Leben. Keine Sorgen, auch nicht morgen. Lasst uns mal die Augen schließen für einen Augenblick. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass du uns aufgerufen hast, ja aufgefordert hast, Zeugen zu sein. Zeugen für dich. Aber oft fühlen wir uns unwürdig, so voller Fehler, voller Schwachheit, nicht in der Lage. Aber ich danke dir, dass du gesagt hast, dass du gekommen bist, um den Müden neue Kraft zu geben. Dass du gekommen bist, um die reinzuwaschen, wo Sünde sie blockiert und aufhält. Wo Menschen sich unwürdig halten, das Zeugnis weiterzugeben. Und Herr, ich bete heute Morgen für junge Menschen, aber ich bete auch für eine ältere und alte Generation, die dich vor Jahren oder Jahrzehnten erlebt hat. Vater, ich bete um eine Frische des Heiligen Geistes, dass sie wieder ganz neu aufstehen im Geist mit einem Feuer, das du in sie hineingelegt hast, dass sie aufstehen und sagen, ich will ein Zeugnis sein für die junge Generation. Ich will ein Zeugnis sein für junge Menschen mit meinem eigenen Leben. Nicht nur mit dem, was vor 30 Jahren geschehen ist, sondern mit dem, was ich gestern, vorgestern und heute mit Jesus erlebt habe. Ich will den jungen Menschen aus der Frische der Begegnung mit dir erzählen können. Und dazu brauche ich deine Kraft. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche die Erfüllung des Heiligen Geistes. Und ich möchte mich eintauchen in diesen Strom heute Morgen. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich zwei Fragen stellen. Die allererste, ich bin Evangelist. Und ich will nicht, dass ein einziger diesen Raum verlässt, ohne die Gewissheit, ich habe eine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus gehabt. Ich habe gezweifelt, aber heute Morgen möchte ich ihm begegnen. Und er wird dir begegnen und seine Hand dir ausstrecken, so wie sie mir ausgestreckt hat. Und wenn du das heute Morgen sagen möchtest und sagst, Vater im Himmel, vergib mir. Gott, vergib mir. Jesus, vergib mir. Ich habe dich ignoriert. Ich habe gezweifelt an dir. Aber ich brauche die Vergebung. Ich brauche Hoffnung für mein Leben. Ich brauche ein neues Leben. Dann will ich jetzt gerade für dich beten. Und du darfst ganz kurz deine Hand heben. Während alle Augen geschlossen sind, das ist ein ganz persönlicher Augenblick. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Unten noch jemand, oben. Ich möchte keinen übersehen hier. Halleluja. Dankeschön. Dürft die Hand runternehmen. Dankeschön. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute Morgen die Menschen siehst, die ihre Hand dir entgegengestreckt haben. Und die jetzt in diesem Augenblick sagen, Vater im Himmel, ich übergebe dir mein Leben. Da sind Zweifel, vergib mir. Da ist Hoffnungslosigkeit, verzeih mir. Aber ich gebe mein Leben in deine Hand. Vergib du mir und schenke mir ein neues Leben. Ich möchte eine zweite Frage stellen. Wenn du ein christliches Leben geführt hast, aber nicht in der Lage bist, ein Zeugnis zu sein, dein persönliches Zeugnis weiterzugeben, aus vielen Gründen, die ich auch heute Morgen einige genannt habe, aber du sagst, ich weiß, wir haben eine Verantwortung in dieser Welt, ich möchte und werde ein Zeugnis sein für Jesus. Aber ich brauche diese Kraft, ich brauche diese Frische, ich brauche diese ständigen Begegnungen mit Jesus, um das weiterzugeben, frisches Wasser weiterzugeben. Dann möchte ich auch für dich beten. Wir werden im Anschluss an den Gottesdienst einen Segnungsteil haben, wo ihr auch nach vorne kommen könnt. Aber ich möchte euch ganz kurz bitten, die Hand zu heben, wenn du sagst, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes im Alltag. Dankeschön, 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 Dankeschön. Danke, 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 danke. So viele, so viele. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich auch hier oben stehe, ich hebe meine Hände genauso, weil ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes ständig. Wer es ohne versucht, wird irgendwo scheitern. Komm, lasst uns mal alle aufstehen. Habt ihr ein Anbetungslied? Lasst uns gemeinsam mal unsere Hände emporheben, wenn ihr es könnt. Wenn ihr zu schwach seid, dürft ihr sie unten lassen. Aber wenn ihr es könnt, die Hände zu erheben, ist keine Schande, sondern ist ein Zeichen, ich möchte mich dir hingeben. Ich möchte mich eintauchen in den Strom heute Morgen. Ich will, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst. mein Leben übernimmst. Halleluja. Glory, Jesus. Halleluja, Jesus. Habt ihr Lied? Come on. Gott sei Dank.